Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider, ich bin Regionalkoordinatorin von Zeitpolster Wien und Niederösterreich und heute habe ich eine Diätologin zu Gast, Frau Martina Wanke. Und Martina sagt, Ernährung trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei und beeinflusst unser Wohlbefinden stark. Es ist ja auch besonders wichtig, immer auf den aktuellsten wissenschaftlichen Stand zu sein. Und Sie hören schon, jawohl, es geht heute um das Thema Ernährung im Alter. Hallo, herzlich willkommen, liebe Martina.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Warum ist denn Ernährung im Alter so ein wichtiges Thema?
Ernährung im Alter ist deswegen einfach sehr wichtig, weil im Prinzip ist es so, dass im Alter werden die Menschen leider einfach immer weniger, also die Körpermasse wird weniger, Muskelmasse, dementsprechend tendieren viele dazu auch weniger zu essen und man darf einfach nicht vergessen natürlich, dass mit dem Alter auch die Krankheiten kommen. Da möchte ich natürlich aber auch sagen, nur weil man älter ist, bedeutet das natürlich nicht, dass man sofort eine Krankheit hat, aber das Alter kann als indirekter Risikofaktor herangezogen werden und dementsprechend je nach Erkrankungsbild muss man auch natürlich auf die Ernährung achten. Was wird eher empfohlen, worauf sollte man vielleicht ein bisschen, also die Sachen zu reduzieren und da gibt es viele verschiedene Themen, die man halt im Alter dann beachten soll, kann, möchte.
Okay, also du sprichst jetzt auch gleich schon das ganz wichtige Thema Krankheiten im Alter an. Dann würde ich da kurz gerne dabei bleiben. Vielleicht zuerst, wie kann ich denn diesen Krankheiten im Alter oder den klassischen Alterskrankheiten mit der Ernährung vielleicht sogar entgegenwirken?
Es ist prinzipiell, hat man durch die Studien eh gesehen, ein gesunder Lebensstil, also da ist natürlich nicht nur die Ernährung drinnen, sondern auch einfach ein aktiver Lebensstil, fördert natürlich, dass man so gut wie es geht Krankheiten im Alter vorbeugt. Basis im Großen und Ganzen bei einem gesunden Lebensstil ist die ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, also natürlich viel Abwechslung, eine gute Gemüsepalette sozusagen auch bei jeder Mahlzeit dabei haben, aber natürlich auch nicht eiweißreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, Kichererbsen, die leider bei uns in Österreich ein bisschen zu kurz kommen, aber auch natürlich Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte sowie die Kohlenhydratbeilagen, also Vollkornprodukte, Nudeln, Brot, Kartoffeln, Reis, die sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Also ich sage immer so, das ist unser Motto in der Diätologie, die Dosis macht das Gift. Man darf im Prinzip bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung alles essen, aber ich sage meinen Patienten, Patientinnen oft gerne, von einem Salat wird man nicht gesund, von einem Burger aber genauso nicht ungesund und darauf ist genau zu achten einfach. Von allem darf man essen, nur die Menge ist da wirklich sehr ausschlaggebend.
Und auf den speziellen Bedarf im Alter gehen wir jetzt dann auch natürlich noch gleich ein, aber jetzt würde ich gerne noch bei dem Thema Krankheiten bleiben. Könntest du mir vielleicht ein paar Beispiele nennen, was da für wichtige Krankheiten oder häufige Krankheiten, dass es im Alter gibt und wie da die Ernährung mitspielt, worauf man da speziell achten muss?
Ich würde noch ein bisschen vorab gehen. Also generell in der Geriatrie ist es so, dass man das klassische Krankheitssyndrom und das geriatrische Krankheitssyndrom ein bisschen differenzieren muss. Also beim Klassischen ist es einfach so, man hat ein Krankheitsprozess, der dann einfach zu verschiedenen Erscheinungsbildern führt. Also ich sage jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Cortisonüberschuss hat, tendiert man dazu dann dieses Mondgesicht. Vielleicht kennen das einige. Das ist ein sehr aufgeplustertes Gesicht, kann man so jetzt einfach beschreiben. Man tendiert auch dazu, dann ein Risiko für Osteoporose, also Knochenbrüchigkeit zu haben und, und. In der Geriatrie, also bei den älteren Personen, ist es eigentlich so, dass wir mehrere Krankheitsprozesse haben, die zu einem Erscheinungsbild führen, also eigentlich genau umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel dehydriert bin, Demenz habe, vielleicht gerade auch noch Fieber oder einen Harnwegsinfekt habe, kann das dann zu einem Delir, also einem Verwirrtheitszustand kommen. Und da ist es halt genau im Alter sehr wichtig, darauf zu achten, wie die Patienten drauf sind. Weil nur, also in der Geriatrie ist es sehr oft der Fall, dass man sehr atypische Symptome hat. Also es sind viele, die dann im Alter zum Beispiel eine Lungenentzündung haben ohne Fieber. Harnwegsinfekte, die man teilweise gar nicht bemerkt. Und die als erst einmal richtig zu diagnostizieren, ist ganz, ganz wichtig. Und dann mit der Ernährung schauen wir uns dann natürlich an, was für Vorerkrankungen die Patienten und Patientinnen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Typ-2-Diabetes habe, dann schaue ich natürlich auch darauf, wie die Kohlenhydratzufuhr auch ist, in welchen Mahlzeitenfrequenzen er ist, nascht er, trinkt er Alkohol, trinkt er zu viel Fruchtsäfte etc. Mhm. Aber auch da muss ich natürlich schauen, okay, wenn es nur der Typ-2-Diabetes ist, kann ich mich darauf fixieren, aber oft haben wir in der Geriatrie ja einen Verlauf an Krankheiten, der teilweise über Seiten lang geht. Also da muss ich mir natürlich auch anschauen, was ist jetzt meine Priorität. Wenn ich jetzt einen eher mangelernährten Typ-2-Diabetiker zum Beispiel habe, dann ist es mir natürlich wichtiger, diese Mangelernährung wegzubekommen, weil besonders in der Geriatrie liegt in der Diätologie der Fokus auf das Thema der Mangelernährung, weil die Mangelernährung eigentlich auf die ganzen Krankheitsverläufe, auf die Prognosen eigentlich Einfluss hat. Man sieht da ganz, ganz genau, dass je schlechter der Ernährungszustand ist der Patienten, Patientinnen, beziehungsweise nicht nur in der Geriatrie, das ist generell gilt für uns alle, desto mehr tendiert man dann dazu, infektanfälliger zu werden, dass auch die Medikamente nicht die gleiche Wirkung hat, wie wenn man einen guten Ernährungszustand hat. Und wie gesagt, der Verlauf der Krankheit wird eher schlechter sein, als wenn man einen gesunden Ernährungszustand hat.
Ich würde jetzt gerade noch kurz dazu sagen, also Geriatrie, falls das irgendjemand nicht sagt, genau, ist Krankheiten im Alter, gell? Oder ist
genau,
die Lehre
genau,
der Krankheiten
Lehre.
Im Alter? Genau. Merkst du in der Praxis, also man hört schon raus, es ist natürlich ein bisschen komplexer. Man kann jetzt nicht sagen, wenn jemand an Demenz erkrankt ist, dann ist diese Ernährung gut oder Diabetes hast du angesprochen. Merkst du in der Praxis, dass wenn jetzt eine Person eine Diagnose bekommt, dass das in der Regel vom Arzt, von der Ärztin schon auch ein wichtiges Thema ist, dann zu beraten, ernährungstechnisch? Oder kommt das manchmal zu kurz?
Ich sage jetzt mal so, als Diätologin kommt es mir immer zu kurz, weil einfach Thema Ernährung gerade erst jetzt die letzten Jahre als sehr wichtig erachtet worden ist. Also ich sage jetzt mal, seit den 2000er Jahren beginnt es langsam, sich besser zu entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall schon um einiges besser. Also wenn ich von meinen älteren Kolleginnen und Kollegen höre, damals waren wir ja noch Diätassistenten und nicht Diätologinnen und Diätologen, die waren damals eigentlich fast nur in der Küche tätig, also gar nicht am Patienten. Und jetzt sehen wir wirklich jetzt die letzten Jahrzehnte, wie gut sich das entwickelt hat eigentlich, dass wir wirklich am Patienten sind, auch beraten, uns die Gesamtsituation auch anschauen dürfen. Und auf jeden Fall, daher ist der Bedarf vorhanden. Die Ärzte und Ärztinnen sehen das auch auf jeden Fall und wir kriegen auf jeden Fall viele Patienten und Patientinnen zugewiesen. Ich sehe es einfach nur in der Arbeit immer wieder, dass es, wo ich einfach sehe, dass ein Bedarf vorhanden ist, aber es nicht automatisch zugewiesen worden ist. Mhm. Aber da muss ich auch natürlich sagen, wenn ich alleine dann nur zu den Ärzten und Ärztinnen oder zur Pflege gehe und sage, ja, bitte weist mir die und die Person zu, dann wird das auch gemacht.
Gut, dann Martina, wie ändert sich denn im Alter der Bedarf? Also wie sollte die Ernährung unterschiedlich sein von einem 25-Jährigen zu einer, zu einer 60-, 70-, 80-jährigen Person? Und gibt es auch Unterschiede im Geschlecht?
Hm. Im Geschlecht gibt es prinzipiell derweil noch, muss ich sagen, leider ein bisschen zu wenig Studien. Aber auf jeden Fall sieht man, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal generell nicht nur auf die älteren Personen bezogen, eine Frau während ihrer Menstruation auf jeden Fall einen höheren Energiebedarf hat. Ich glaube um die 300, 400 Kalorien circa, also doch um einiges höher. Und da muss man natürlich beachten, dass die Schwankungen im Zyklus natürlich immer beachtend sein müssen. In der Geriatrie haben wir eigentlich eher nur allgemeine Empfehlungen, was das angeht. Wobei ich es auch viel, viel lieber hätte, dass man das auch noch spezifischer Frau und Mann differenziert. Aber hoffentlich kommt das bald. Prinzipiell kann man sagen, dass die Energie, also der Energieverbrauch im Alter weniger wird, weil natürlich auch die Körpermasse sich reduziert im Alter. Also ich sage es immer so, im Alter wird halt generell alles weniger. Aber man muss auch bedenken, dass der Energiebedarf, um eine Gewichtszunahme zu erreichen, deutlich höher ist als bei den Jüngeren. Also da haben wir wirklich dieses Problem. Sie brauchen weniger prinzipiell, essen auch mir weniger, weil natürlich der Appetit bzw. das Hungergefühl im Alter weniger wird. Aber damit ich halt schaue, dass sie Gewicht zunehmen, brauche ich eigentlich sogar mehr Kalorien. Mhm. Und da ist es realistisch eigentlich nur gesehen, dass wir eine Gewichtsstabilisierung erreichen bzw. eine Gewichtsabnahme so gut wie es geht halt hinauszögern. Also das sind so die realistischen Ziele bei uns in der Diätologie, wenn es um ältere Personen geht.
Also ich höre da jetzt raus und ich muss sagen, das sehe ich auch ein bisschen in meinem Umfeld an älteren Menschen, dass eher die Gefahr ist, dass man zu dünn wird im Alter, als jetzt an Übergewicht zu leiden.
Genau, also wobei ich immer sagen muss, es ist sehr komplex, muss man sagen, die Thematik, weil für mich als Diätologin bedeutet es nicht nur, weil ich einen übergewichtigen Patienten, eine übergewichtige Patientin habe, dass sie nicht mangelernährt ist. Wir reden da über eine kaschierte, also versteckte Mangelernährung, die sogenannte Sarkopenie, die trifft halt genau bei übergewichtigen Personen auf. Weshalb versteckt? Naja, wenn ich vermehrt Fettmasse habe, sieht man es natürlich nicht auf den ersten Blick wie bei einer sehr dünnen Person, dass sie vielleicht mangelernährt ist. Und diese Sarkopenie wird dadurch definiert, dass zwar Körpergewicht und Fettmasse sozusagen vorhanden ist, ausreichend vorhanden ist, aber die Muskelmasse um einiges reduzierter ist, als es eigentlich sein sollte. Und da ist auch natürlich unsere Arbeit sehr, sehr schwer durchzuführen, weil natürlich bei Übergewicht noch leider in der Gesellschaft sehr ein Stigmata vorhanden ist. Ja, sie sind eh genug ernährt, die brauchen jetzt keine Ernährungstherapie oder sonstiges, aber im Gegenteil, sie haben oft mehr Bedarf als andere Personen, die ich betreue. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall mehr Arbeit leisten, was das angeht.
Und was braucht man jetzt mehr an Nährstoffen, an Lebensmitteln und was braucht man weniger? Also wie sollte man wirklich seine Ernährung umstellen und ab wann?
Ja. Ab wann kann man schwer sagen, weil es sehr individuell ist. Die Empfehlungen von der Dachgesellschaft definiert natürlich eine ältere Person ab 65 Jahre und dementsprechend sind diese Empfehlungen dann halt auch ab 65. Wir haben jetzt ein paar Veränderungen bekommen, was die Empfehlungen angeht, zum Beispiel was das Eiweiß angeht. Vor einigen Jahren wurden die Empfehlungen mit 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag definiert. Jetzt dadurch, dass man gesehen hat, natürlich die Mangelernährung ist ein Thema im Alter, sind wir auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also es hat sich ein bisschen erhöht, wobei auch da muss ich natürlich immer beachten, okay, welche Erkrankungen hat die Person, braucht sie zum Beispiel nicht doch noch mehr Eiweiß, als jetzt die Empfehlungen für gesunde ab 65-jährige Personen vorhanden sind.
Entschuldigung, ja, beim Eiweiß, genau, hast du gesehen, habe ich eine Zwischenfrage. Mhm. Ist es dann gleichwertig, ob das jetzt tierisches oder pflanzliches Eiweiß ist, oder gibt es da ein bisschen einen Unterschied?
Gute Frage. Es gibt schon einen Unterschied zwischen tierisches und pflanzliches Eiweiß. Da reden wir über die sogenannte biologische Wertigkeit. Also die biologische Wertigkeit sagt nichts anderes aus, als wie viel von dem aufgenommenen Eiweiß durch die Lebensmittel baue ich jetzt wirklich in körpereigenes Eiweiß ab. Also besser gesagt. Und da sieht man auf jeden Fall, dass das tierische Eiweiß vom Aufbau von der DNA, von den Aminosäuren, unserem Eiweiß, körpereigenem Eiweiß natürlich auch ähnlicher ist. Wobei man aber auch sagen kann, man kann durch gewisse Lebensmittelkombinationen diese biologische Wertigkeit von den pflanzlichen Lebensmitteln sogar so erhöhen, dass sie teilweise besser sind als die von den tierischen Lebensmitteln. Mhm. Also das sind wirklich so.
Und wie macht man das?
Es sind wirklich simple alltägliche Sachen, die wir alle unbewusst sogar machen. Also zum Beispiel, wenn man Eier mit Kartoffeln zusammen isst. Also ich sage jetzt mal typisches Gründonnerstagsessen, Spinat, Kartoffeln, Eiern, hat man auf jeden Fall schon eine erhöhte biologische Wertigkeit. Mein Lieblingsbeispiel, weil wie gesagt, Hülsenfrüchte kommen für mich immer viel zu kurz in der Ernährung, auch zum Beispiel Bohnen und Mais. Also man kann sich zum Beispiel statt einer Chili con Carne eine Chili sin Carne machen und ist dann halt auch auf der vegetarischen Seite auch noch. Dann generell Getreideprodukte mit Milch, Getreideprodukte mit Eiern, also klassische Sachen wie Palatschinken. Mhm. Also man sieht man macht das eigentlich schon sehr unbewusst, automatisch im Alltag, wenn man sich irgendwas kocht, hat man meistens diese Kombinationen eigentlich schon.
Aber es gibt jetzt keinen Trick, dass man die pflanzlichen Eiweiße, also die Lebensmittel mit den erhöhten pflanzlichen Eiweiß, irgendwie noch aufwertet, jetzt in Kombination mit einem Öl vielleicht?
Es sind wirklich, wie gesagt, genau diese Milchprodukte mit Getreide, Milchprodukte mit Kartoffeln, Eier mit Kartoffeln, das sind genau diese Kombinationen, die dann diese biologische Wertigkeit erhöhen. Jetzt, dass man es mit Öl oder sonstiges dazu gibt, das leider nicht.
Mhm. Nein, ich frage nur, falls es Veganerinnen unter den Hörern gibt, ob es da noch irgendwelche Tricks gibt, um das... Ja.
Na, da, wie gesagt, deshalb das Beispiel auch mit den Bohnen und Mais, das wäre halt auch für die Veganer dann eine Kombination, die man heranziehen kann.
Ja, sehr gut. Und merkst du bei deinen Beratungen, was gibt es denn für typische Ernährungsfehler im Alter, dass man vielleicht denkt, das wäre gut, aber so gut ist es dann gar nicht?
Es ist oft der Fall, dass besonders die Damen, muss ich aber auch sogar sagen, oft gedacht wird, ja, wenn ich das Gemüse esse und den Rest weglasse, dann reicht das schon für meinen Körper. Also es sind wirklich manche, die sehr dann gesundheitsbewusst sein wollen, aber dann im Prinzip wirklich nur auf die Gemüse-Salatbeilagen zurückgreifen und mir dann zum Beispiel aber auch die Kartoffeln, das Fleisch, die Hülsenfrüchte und so weiter dann vernachlässigen. Und besonders auch dann bei übergewichtigen Patienten, Patientinnen, dass sie auch oft denken, ja okay, wenn ich weniger esse, dann reicht das schon, um Gewicht abzunehmen. Was eigentlich sehr den gegenteiligen Effekt hat, weil der Körper, wenn der Körper eine gewisse Zeit zu wenig Nahrung bekommt, in einen sogenannten Hungerstoffwechsel verfällt. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes als alles, was der Körper jetzt gerade zu essen bekommt, lagert er sofort als Fettreserven ein, weil er in einem Notzustand ist und nicht weiß, wann er das nächste Mal zu essen bekommt. Beginnen dann diese Personen dann wieder normal zu essen, kommt dann der Jojo-Effekt. Und dann wundern sie sich, okay, ich habe jetzt sogar mehr zugenommen, also wiege jetzt mehr, als dass ich davor gewogen habe. Mhm. Und das sind dann halt wirklich diese Ernährungsfehler, wo auch natürlich Aufklärungsarbeit von unserer Seite sehr vorhanden sein muss.
Was kann man tun, wenn du hast es vorher kurz angesprochen, dass auch der Appetit nachlässt und deshalb auch oft weniger gegessen wird, wenn eben der Appetit nachlässt oder auch wenn jetzt das Geschmacksempfinden nicht mehr so ist, wie es einmal war und dass deshalb zu wenig gegessen wird. Gibt es da irgendwas, was man tun kann?
Was die Appetitlosigkeit angeht, da kann man einiges machen. Als erstes muss man generell natürlich beachten, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, dadurch, dass es im Alter die Körpermasse ja weniger wird und man auch dementsprechend auch weniger an Energie zu sich nimmt, muss man natürlich auf die Nährstoffdichte der Lebensmittel achten, weil einfach so große Portionen wie vor einigen Jahren nicht mehr gegessen werden können. Und da ist es natürlich dann zu schauen, dass man auf kleine Portionen so viel Kalorien, Nährstoffe und so weiter reinbekommt, wie es natürlich die Person dann benötigt. Das ist halt auch zum Beispiel in der Gemeinschaftsverpflegung eine sehr starke Herausforderung, weshalb auch zum Beispiel viele verschiedene Kostformen gibt, je nach Bedarf. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man heranziehen kann. Sollte, wenn Appetitlosigkeit vorhanden ist, dass man auch die Speisen dann aufwertet mit mehr Kalorien. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Brot heranziehe, nehme ich mir jetzt statt einen Schinken, der natürlich fettärmer ist, vielleicht eine eher fettigere Wurst. Oder ich schmiere mir nicht nur ein bisschen Butter, sondern natürlich eine gute starke Portion. Oder auch, dass ich die Nudeln zum Beispiel, wenn ich sie gekocht habe, nicht einfach gleich direkt abschöpfe und esse, sondern sie vielleicht noch ein bisschen in Öl schwenke. Statt, dass ich jetzt die fettarmen Milchprodukte heranziehe, nehme ich mir doch vielleicht statt dem Magertopfen den 40-prozentigen Topfen. Also mit so Kleinigkeiten, die man verändert, kann man doch dann einiges bewirken. Genau, aber da reden wir halt wirklich dann bei Patienten, Patientinnen, die appetitlos sind und gerade genau Thema, man will eine Gewichtsabnahme vermeiden.
Ja. Und ist es, wenn du gerade über die Fette sprichst, soll man auch darauf achten, dass man immer wieder auch mal hochwertige pflanzliche Fette, das heißt dann kaltgepresste Öle oder so, auch zu sich nimmt oder ist es gar nicht so wichtig für die Ernährung im Alter?
Wenn ich die Möglichkeit habe, aufs ganz genau mir diese Situation anzuschauen, dann natürlich sage ich immer, je hochwertiger die Fette sind, desto besser. Also das ist, sage ich jetzt wirklich egal, ob ich eine ältere Person oder einen jungen Menschen vor mir habe, auf die Qualität ist immer zu achten bei den Fetten.
Was sind die Top 3 hochwertigen Fette?
Es ist eine tricky Frage. Auf jeden Fall ist es bei uns so, wir definieren ja auch in der Gesellschaft schon sehr, dass ja das Omega-3 sehr gesund sein soll, sehr super sein soll und das Omega-6 wird halt ein bisschen verteufelt. Da muss ich sagen, muss man wirklich darauf, also es bedenken, dass Omega-3 sowie Omega-6 beide sehr wichtig sind für unseren Körper. Also wir reden da von essentiellen Fettsäuren. Das heißt, die kann der Körper nicht selber produzieren und muss sie dementsprechend durch die Nahrung aufnehmen.
Wo sind die drin?
Omega-6 ist genau in Sonnenblumenöl, Maiskernöl, in solchen Schichteln, aber auch zum Beispiel in der Butter ist eine Form des Omega-6, Entschuldigung, ich verwechsel die beiden immer, vorhanden. Und Omega-3 ist genau in den fettreichen Kaltwasserfischen vorhanden. Ich betone wirklich die Kaltwasserfische, weil es aufgrund genau dieser niedrigen Temperaturen in den Gewässern dieses Omega-3 im Fleisch der Fische noch mehr eingebaut wird. Das heißt wirklich einen Hering, Makrele, Fisch, Lachs zum Beispiel. Wobei man natürlich auch bedenken muss, dass der Fischfang jetzt nicht das ökologischste ist jetzt für unsere Umwelt, was das angeht. Dementsprechend, ja, es gibt jetzt keinen guten zertifizierten Fischfang. Deshalb kann man auch, was Omega-3 angeht, auf pflanzliche Öle zurückgreifen, wie zum Beispiel das Leinöl. Ich glaube, das ist so das Bekannteste.
Genau, das hört man immer wieder, dass das so gesund sein soll.
Genau. Also auch so ein Leinöl schadet auf jeden Fall nicht mal, es heranzuziehen. Wobei, ich bin immer, sage ich, ehrlich und offen und sehr realitätsnah und muss sagen, das Leinöl hat auch einen sehr eigenen Geschmack.
Ja.
Also man muss sich daran gewöhnen. Mein kleiner Tipp ist immer, das Leinöl in einen Esslöffel in einen Joghurt zum Beispiel einzurühren, dann schmeckt man das nicht so stark, was das angeht. Also ich bin nicht der größte Fan davon,
okay.
Geschmacklich halt. Genau. Und das sind, wie gesagt, die essentiellen Fettsäuren, die der Körper wirklich benötigt, also beide ganz wichtig. Das Omega-3 hat den positiven Effekt einfach, dass es entzündungshemmend wirkt auf unseren Körper. Und man hat auch schon gesehen, dass das Verhältnis zwischen Omega-6 zu Omega-3 sehr relevant für den Körper ist. Also man kann sich, sage ich immer so viel Omega-3 rein stopfen, wie man will. Das Verhältnis dazu ist sehr wichtig zum Omega-6. In unserer Gesellschaft ist es aber so, dass das Omega-6 primär gegessen wird. Also das Verhältnis ist einfach viel zu hoch zum Omega-3. Das heißt, finde ich schon auch wichtig, dass man da vermehrt auf das Omega-3 achten sollte. Und da kann man sich halt genau die pflanzlichen Öle heranziehen. Aber ich sage auch so, zu einem kaltgepressten Olivenöl sollte man genauso nicht Nein sagen, weil das hat die einfach ungesättigten Fettsäuren, die sind auch sehr gut für unseren Körper. Man muss halt immer nur definieren, welche Öle zur warmen Küche und welche Öle zu der kalten Küche gehören.
Sehr gut, vielen Dank. Jetzt mal ganz ein kurzer Einwurf in der eigenen Sache. Und zwar, was macht Zeitpolster eigentlich für alle, die Zeitpolster noch nicht kennen? Zeitpolster ist ein Vorsorgekonzept für freiwillig Helfende. Man kann jetzt andere Menschen unterstützen, zum Beispiel ältere Menschen, aber auch Familien mit Kindern oder Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, gerade eine Operation hatten, sonstige Krankheiten. Und man bekommt diese Stunden gutgeschrieben für später, wenn man selber mal Hilfe braucht. Liebe Martina, du hast jetzt schon einiges gesagt zum Thema Eiweiß, zum Thema Fette. Wie schaut es denn aus mit den Vitaminen? Gibt es da auch einen unterschiedlichen Bedarf zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen?
Laut der Dachgesellschaft gibt es derzeit keine Unterschiede zwischen über 65 und unter 65. Das heißt, auch ganz wichtig im Alter, man muss nicht unbedingt sofort supplementieren. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil ohne einen nachgewiesenen Mangel an gewissen Mineralstoffen, Vitaminen im Labor, also durch Blutbefunde, sollte man jetzt einfach nicht aus dem Nichts supplementieren. Das Einzige, was von den Gesellschaften empfohlen wird, was auch besonders im Alter sehr stark vorhanden ist, ist der Vitamin-D-Mangel. Also ich glaube, gefühlt jeder Zweite in Österreich hat einen Vitamin-D-Mangel.
Nicht nur im Alter, gell?
Genau.
Und besonders im Winter.
Genau, besonders im Winter, auch nicht im Alter. Wobei ich auch sehe, dass auf jeden Fall im Alter ein Vitamin-D-Mangel häufiger zu sehen ist als jetzt im jüngeren Alter. Und da hat man wirklich strikte Empfehlungen auch zu supplementieren, besonders in den Wintermonaten. Falls ich mich jetzt recht erinnere, ich glaube von September bis März sind die Empfehlungen, dass man dann Vitamin D, also Vitamin D supplementieren soll. Und da kann man es sehr unterschiedlich sagen. Also ich sage jetzt mal, die Empfehlungen, wenn man jetzt keinen Mangel hat, also generell der Bedarf an Vitamin D pro Tag liegen bei circa 20 Mikrogramm. Das heißt, das sind bei den Standarddosen circa 2 Tropfen am Tag oder man rechnet es einfach auf die Woche um, 14 Tropfen und nimmt das einmal dann in der Woche.
Okay.
Genau.
Hast du vielleicht irgendwie, wenn jetzt jemand nicht so gern kocht, oft ist man auch im Alter vielleicht mehr alleine, ja? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, Vorschläge, gibt es so spezielle Gerichte oder Snacks, ja, die besonders einfach zuzubereiten sind und eben besonders für ältere Menschen ganz gesund wären?
Ich sage eigentlich ganz ehrlich, basic bleiben. Man braucht jetzt, wie gesagt, im Alter, wie ich schon vorhin gesagt habe, jetzt nicht großartig andere Nährstoffe wie im jungen Alter. Und ich sage auch, im jüngeren Alter, man arbeitet 40 Stunden, hat noch seine Freizeit, seine Familie und. Man hat nicht die Zeit, jeden Tag 3 Stunden in der Küche zu sein. Und ich finde, gesunde Ernährung kann sehr simpel sein. Also ich sage jetzt wirklich, es reicht, wenn man sich im Alter tendiert man auch eher dazu, mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, weil wie gesagt auch der Hunger nicht so für große Portionen mehr vorhanden ist. Und da wirklich simpel sein mit einem Topfen Obst rein, wenn man zum Beispiel da noch irgendwie gerne Kürbiskerne einwerfen will, dann auch noch gerne Haferflocken, irgendwie wo vielleicht noch Kohlenhydrate dabei sind. Zum Mittagessen kann man sich auch ganz simpel, also ich sage da wirklich, ich mag das Beispiel einfach mit der Chili sin Carne so gerne, weil es halt
also
einfach…
Chili ohne Carne,
genau,
ohne Fleisch. Ja.
Weil es einfach schnell zu machen ist, man muss jetzt nicht extra irgendwas noch vorbereiten, weil man kann sich einfach auch die Bohnen und den Mais aus der Dose heranziehen, es anbraten, Tomatensauce gut würzen, das ist eine Sache von im Prinzip 10, 15 Minuten und man hat wirklich dadurch, wie ich schon erwähnt habe, die biologische Wertigkeit vom Eiweiß ist erhöht und es sättigt auch sehr gut.
Mhm.
Natürlich muss man bedenken, im Alter mit Hülsenfrüchten, Ballaststoffen kommen halt auch die Blähungen. Also das bitte auch nur, wenn man es gut verträgt.
Oder einen Fencheltee danach.
Genau, dann Fencheltee danach kann man heranziehen und vielleicht nicht so spät am Abend, sondern eher am frühen Teil des Tages. Aber ansonsten wirklich sich einfach Nudeln mit irgendeiner Käsesoße machen, ein Fleisch anbraten, dazu vielleicht schon Fertigreis kaufen und einen fertigen Salat, Tiefkühlgemüse. Also man muss nicht großartig viel herumzaubern, dass man wirklich eigentlich eine vollwertige Mahlzeit sich auch alleine zu Hause machen kann. Und schlimmstenfalls sage ich auch vielleicht Angehörige heranziehen, ob sie, wenn sie schon mal für sich selber was kochen, auch ein mehr kochen, damit man auch was davon abbekommen kann oder im Vorhinein schon mehr kochen, dass man sich das einfach auch einfrieren kann und dementsprechend dann, wenn man mal einen Tag hat, wo es einem nicht so gut geht, dann einfach nur auftauen muss.
Martina, was bittest denn du jetzt konkret an? Also falls jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sich denken, das klingt interessant, was die alles an Wissen hat. Ich würde da gerne mal eine Beratung machen. Oder was ist denn genau jetzt deine Funktion? Bist du selbstständig? Bist du wo angestellt? Machst du beides? Und was sind denn so deine Hauptthemen?
Also meine Hauptthemen sind im Prinzip Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel genau einen also Diabetes mellitus in jeglicher Form, also Typ 1, Typ 2, Typ 3 genauso. Dann auch Fettstoffwechselstörungen, also wenn man erhöhte Fettwerte hat, wenn man eine Fettleber hat, Bluthochdruck, also all diese Themen berate ich. Was mein selber auch mein Lieblingsthema ist, ist auch Sporternährung. Also ich bin seit letztem Jahr zertifizierte Sporternährungscoachin. Also auch da berate ich mit Leidenschaft, sage ich, was das Thema angeht. Ansonsten auch ein sehr großes Thema, was ich in meiner Ordination habe, ist Gewichtsmanagement. Ich sage bewusst Management, weil da geht es wirklich um Gewichtsabnahme sowie Zunahme, was auch bei einigen Personen thematisiert wird. Und dann im Prinzip genau die Geriatrie und auch die Onkologie, also Thema Krebserkrankungen, auf die berate ich genauso. Wobei jetzt auch seit einigen Monaten spezialisiere ich mich auch immer mehr auf die Gastroenterologie, weil in der Ordination habe ich einen Gastroenterologen, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Also wird das auch jetzt immer mehr und mehr ein Thema. Genau. Ansonsten biete ich noch an sogenannte Biermessungen, auch Bioimpedanzanalysen genannt, ist im Prinzip eine Messung der Körperzusammensetzung. Also da sehe ich, wie viel Fettmasse, wie viel Muskelmasse ich habe, aber auch, weil ich vorhin schon über das Thema Mangelernährung geredet habe, durch diese Messung kann ich genau sehen, wie ist eigentlich mein Ernährungszustand, was sehr interessant in der Ernährungstherapie dann ist.
Super. Wir werden natürlich deine Kontaktdetails, also die Webseite, die Telefonnummer, auch in unseren Shownotes, also in unserer Podcast-Beschreibung verlinken. Möchtest du vielleicht die Webseite noch kurz sagen?
Genau, also www.diätologie-martina.com. Da findet man im Prinzip alle Informationen, auch ein Kontaktformular, welches man ausfüllen kann. Und ich melde mich dann, sobald ich irgendwelche Antworten, Anfragen etc. bekommen habe.
Perfekt. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, die ich alle oder die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen. Was zählt im Leben?
Freude, Glück, Liebe und dass man einfach auch das tun kann, was man möchte und wo man wirklich eine Leidenschaft dafür hat. Und das habe ich in der Diätologie gefunden und bin auch sehr dankbar dafür.
Wunderbar. Vielen Dank, liebe
Martina.
Ich
danke.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.